King Charles auf Staatsbesuch in Deutschland. Neustart für die deutsch-britischen Beziehungen. Der Bundestag erlebte am Donnerstag eine Premiere. Zum ersten Mal hielt dort ein Monarch eine Rede. Und so ziemlich alles, was Berlin an politischer Prominenz aufbieten konnte, war beim Auftritt des britischen Königs zugegen. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil Großbritannien fast auf den Tag genau vor 6 Jahren den Austritt aus der Europäischen Union beantragt hatte. Die Trennungsschmerzen sind abgeflaut, der Bruch bleibt präsent. Charles Staatsbesuch in Deutschland. Darum geht es jetzt im Gespräch mit Norbert Röttgen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete ist Außenpolitiker mit vielfältigen Verbindungen nach Großbritannien. Guten Tag, Herr Dr. Röttgen.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast von rbb24.
Die deutsche Presseagentur bezeichnete Charles' Rede im Bundestag als beinahe eine Liebeserklärung. Hat die Rede des britischen Königs Sie auch betört?
Es war wechselseitig sehr emotional, finde ich. Er hat alles ausgeschöpft, was in den deutsch-britischen Beziehungen historisch in der Vergangenheit, in der Gegenwart und für die Zukunft vorhanden ist. Persönliches, kulturelles, Wissenschaft, Wirtschaft, Dramatisches wie der Krieg in der Gegenwart. Und das war sehr zugewandt, auch dass er überwiegend auf Deutsch gesprochen hat, sehr gut gesprochen hat, war ja eine emotionale Erklärung. Und ich muss sagen, ich habe den Deutschen Bundestag in seiner Gänze und Breite noch ganz selten auch so emotional, so viel Applaus spenden, so viel Goodwill ausdrücken wollend gesehen. Also es war für Staatsverhältnisse gab es einer Liebeserklärung wechselseitiger Natur sehr nah, ja.
Nur Ihre Kollegen von der Fraktion der Linken, die waren nicht so begeistert. Charles sei nicht gewählt und er habe auch überhaupt nichts geleistet. War das wirklich richtig, den König so zu hofieren, immerhin als ersten Monarchen in den Bundestag zu holen?
Also wenn ich es von dem wirklich praktisch und nahezu vollbesetzten Bundestag, auch da kann ich mich gar nicht erinnern, wann der Bundestag zum letzten Mal so voll besetzt war. Wenn ich es aus der Perspektive betrachte, hat diese einigen wenigen linken Abgeordneten keiner vermisst.
Und erstaunlicherweise waren einige ja sogar beim Staatsbankett und haben am Abend zuvor und haben dann auch die Rede durchaus beklatscht. Nun ist Großbritannien eine konstitutionelle Monarchie. Der König reist nicht nach Gutdünken, sondern die Ziele werden letztlich von der Regierung ausgewählt. Was sagt es uns denn, dass der erste Staatsbesuch nach Europa, wie das dann in Großbritannien immer so heißt, ging und nicht etwa in die USA oder ein Land des Commonwealth?
Zunächst ist es gut, dass Sie das auch unterstreichen. Das ist ja nicht so, dass der König Charles jetzt sich überlegt, wo reise ich hin, sondern es ist Politik. Und die Signale, die er sendet, das, was er sagt, das ist von der Regierung in London gut geheißen und gewollt. Und darum ist es Politik, was stattfindet. Es ist nach meiner Einschätzung der Versuch, nun mit einer neuen Politik der bilateralen Beziehungen zu starten. Es ist ja interessant, im Bundestag jedenfalls ist ein Wort, das böse B-Wort, gar nicht gefallen.
Genau, von Brexit war nicht die Rede.
Brexit fiel nicht. Aber es geht natürlich um den Brexit und es geht um einen Neustart der Beziehungen des Landes, das aus der Europäischen Union ausgetreten ist. Und es sollte deutlich gemacht werden, dass man an Europa weiter interessiert ist und dass es dafür wichtige Länder gibt, mit denen man das vor allen Dingen tun möchte und in diese Beziehungen investieren möchte. Es war ja Frankreich als erster Besuch geplant. Nun sind wir es geworden. Das waren die Zeichen, dass mit Frankreich und mit Deutschland besonders enge Beziehungen geknüpft werden sollen. Das ist die neue Politik, ein intensives Netz bilateraler Beziehungen, zum Teil auch multilateraler Beziehungen zu pflegen. Das ist die neue Außenpolitik, die sie jetzt auch machen müssen, weil sie nicht Britain alone sein wollen. Sie sehen natürlich den Bruch. Es ist ja jetzt auch eine neue Vernunft erstmalig auch in Downing Street eingekehrt. Und nun versucht man, die Situation zu bilanzieren und in gewisser Weise den Brexit außenpolitisch zu kompensieren durch sehr intensive bilaterale Außenpolitik und Softpower. spielt eine große Rolle in ganz unterschiedlicher Weise. Außenpolitische Beziehungen, Think-Tank-Aktivitäten, Wissenschaft. Und die größte Soft-Power-Quelle von Großbritannien, die ist King Charles III. Und das hat er auch gestern bewiesen.
Und insgesamt die Monarchie natürlich. Aber wenn wir so bei unausgesprochenen Zeichen und bei Diplomatie und Softpower sind, Sie haben ja gesagt, Frankreich war eigentlich als erste Station geplant. Das ist nichts geworden wegen der Turbulenzen dort, der politischen Turbulenzen. Warum ist nicht die Bundesrepublik Partner Nummer 1 oder First Choice für die Briten?
Also ich glaube, dass wir das sind. Ich glaube, dass Deutschland für aus der Sicht von London das wichtigste europäische Land ist. Aber ich glaube, es war ein besonderes Zeichen von Großbritannien aus, nicht Deutschland so demonstrativ auch Frankreich voranzusetzen, sondern auch aus den ja viel ambivalenteren und andauernd schwierigeren Beziehungen zu Frankreich jetzt auch einen sichtbar positiven Akzent zu setzen und zuerst dorthin zu gehen. Es war ja zum Beispiel die kurzzeitige Premierministerin Liz Truss, die gefragt wurde, ob Frankreich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Frage war, ein Freund oder doch eher ein Gegner fast oder Wettbewerber sei. Und ihre Aussage war, das muss sich noch herausstellen. Also ein sehr provokativer Satz, der die Problembeziehung doch zu beachtlichen Teilen des britischen Establishments deutlich gemacht hat. Und ich glaube, das war auch ein Grund dafür, deutlich zu machen, wir wollen zu Frankreich auch ausgezeichnete Beziehungen haben. Und das war aus meiner Sicht der Grund, warum doch Frankreich das erste Land hätte sein sollen für den Besuch. Ich will gar nicht in Wettbewerb irgendwie mit Frankreich treten, das wäre ja auch albern. Aber ich glaube schon, dass die Rolle Deutschlands in Europa für den Zusammenhalt unter den besonderen Bedingungen jetzt auch einer gewissen Ostverschiebung durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine, die wirtschaftliche Nummer 1 der Europäischen Union, das größte Land und die traditionell wirklich sehr tief wurzelnden Beziehungen, das wird, glaube ich, sehr wertgeschätzt und darum sind wir in einer besonderen Beziehung zu Großbritannien.
Deswegen war die Rede im Bundestag eben auch an Nummer 1. War das die politische Rede, die viele Beobachter erwartet hatten?
Also nur in einer gewissen Weise. Erstens, der König ist nicht der Regierungschef und er ist auch nicht zuständig für die tägliche bilaterale Politik. Es war Politik insofern, als König Charles III. Klar gemacht hat, für das Land, für die Regierung, wir wollen in diese Beziehung investieren. Es war eine Freundschafts- bis Liebeserklärung an das Land und diese historisch-emotional-politische Fundament, das er mit der Rede nochmal gelegt und erneuert hat, sichtbar gemacht hat, das, glaube ich, soll jetzt dienen als Basis, dass die politischen Beziehungen, die wirtschaftlichen Beziehungen umfassend gut intensiviert werden, allerdings noch nicht eine Grenze überschreitend, nämlich noch kann ich nicht registrieren, dass Großbritannien in irgendeiner Form strukturierter Zusammenarbeit kommen möchte, sondern es ist immer noch, glaube ich, projektorientiert, bilateral und Andeutungen, Konnotationen von lasst uns doch etwas organisiert, strukturiert zusammen machen, glaube ich, das löst immer noch bei zu vielen den Brexit-Reflex aus. Und darum ist das jetzt die erste intensive, konstruktive Gestaltungsphase nach dem Brexit. In der sind wir und insofern ist es auch Politik.
Was man vielleicht doch als politisches Zeichen oder politisches Lob werten könnte in Charles' Rede, das war die Würdigung der deutschen Unterstützung für die Ukraine. War das eigentlich angemessen?
Das ist interessant. Darüber haben wir auch hinterher gesprochen. Also es hat diese beiden Seiten. Es ist eben so, dass es, so wie er es gesagt hat, auch stimmt. Großbritannien und Deutschland sind rein in der quantitativen Größe die beiden, die am meisten an Unterstützung für die Ukraine leisten. Dieser Satz stimmt und darum konnte er auch verwendet werden, um deutlich zu machen, wie toll wir beiden sind, ihr Deutschen und wir Briten. So wurde es verwendet. Und das zeigt doch wieder die Grenze der Rede. Das eigentlich Politische ist nicht, ob zum Beispiel die größte europäische Volkswirtschaft Deutschland quantitativ am meisten leistet, sondern die eigentliche Frage ist, werden wir Großbritannien nach dem Brexit, der jetzt besonders unpassend erscheint, und Deutschland als das eigentlich führende Land in dieser Frage, werden wir der Aufgabe denn gerecht? Ist das eine angemessene Größenordnung? Wir leisten zwar am meisten quantitativ gemessen an allen anderen, aber ist es eigentlich angemessen und genug? Denn die Realität ist, dass weder Großbritannien noch Deutschland die europäische Sicherheitsmacht sind, sondern Amerika ist erneut die europäische Sicherheitsmacht. Das ist die eigentliche Politik, aber dafür ist er nicht zuständig, sondern er hat die nette Seite dieses Engagements beschrieben, aber nicht die eigentlich problematische und politische.
Wenn Sie jetzt schon auf Deutschlands Haltung bzw. Verhalten angesichts des russischen Überfalls verweisen, Sie selber haben von Hilflosigkeit gesprochen. Ganz anders als die Briten, denn die waren vorneweg dabei. Die haben und liefern noch Geheimdienstinformationen. Die waren auch bei Waffenlieferungen dabei, haben viel früher Kampfpanzer in die Ukraine geliefert, damit die Ukrainer sich gegen die russische Aggression wehren können. Was können wir von den Briten lernen?
Bei aller Anglophilie, glaube ich, ist das jetzt nicht für uns die Situation, in der wir sagen, wir können von den Briten jetzt so viel lernen. Das glaube ich, ist was anderes. Was ein Unterschied ist, die Briten, wie auch die Franzosen, aber nehmen wir jetzt nun die Briten, die haben keinen Bruch in ihrer Geschichte und sie haben keinen Bruch in ihrem Selbstverständnis in der außenpolitischen Rolle. Sie sind darum auch in diesen Fragen viel pragmatischer, weil auch gewohnter daran, dass militärische Fähigkeiten ein Teil von Außenpolitik sind. Was sie dann am Ende bringen, ist jetzt auch überschaubar und ist nicht wirklich geeignet, europäische Sicherheit zu garantieren. Das wäre ja auch zu viel verlangt, wenn das ein Land täte. Aber sie sind pragmatischer, sie sind klarer und sie sind auch entscheidungsfreudiger. Das ist eindeutig so. Deutschland befindet sich in einer anderen Lage. Wir sind ein Land, in der die neue außenpolitische Möglichkeit und damit Verantwortung für uns zu einer Identitätsfrage sich verdichtet. Wir Deutschen müssen aufgrund unserer Geschichte jetzt neu definieren, wer wir eigentlich sind und was wir sein wollen, international und europäisch. Und das erfordert ein neues Selbstverständnis und ein neues Handeln. Und davon sind wir noch viel zu weit entfernt. Wir waren die Zögerer, das muss man fairerweise sagen, der deutsche Bundeskanzler, der Zögerer, der Hinauszögerer, der Verhinderer. Am Ende kommen dann so 3,5 Milliarden Euro an militärischer Unterstützung zusammen. Das Land hat sich fundamental verändert. Das ist alles richtig. Aber gemessen an der Aufgabe, diesen Krieg aus Deutschland wieder zu verbannen und die Bedingungen von Frieden wiederherzustellen, zu verhindern, dass Krieg bleibt, weil er auch ein bisschen auch nur erfolgreich sein könnte. Dieser Dimension haben wir uns leider noch nicht gestellt. Und das ist ziemlich dramatisch, weil die Uhr läuft.
Wie sieht man diese zögerliche Zeitenwende denn eigentlich in Großbritannien? Nimmt man die überhaupt wahr?
Ja, das nimmt man wahr. Und es sind die beiden Seiten, die gesehen werden. Man ist einerseits sehr überrascht und beeindruckt, wie sehr sich das Land verändert hat. Das ist ja auch so. Das, was jetzt ein Konsens von 70-80% der Bevölkerung ist, war ja noch vor 1,5 Jahren das glatte Gegenteil. Was wir heute machen, Waffen liefern, Panzer liefern an die Ukraine, damit die russische Armee bekämpft wird. Also wenn wir darüber vor 1,5 Jahren gesprochen hätten und wir beide wären der Meinung gewesen, das könnte mal kommen, wären wir für verrückt erklärt worden. Das hat sich wirklich grundlegend geändert. So schnell und so grundlegend, wie sich nicht seit 1949 in Deutschland geändert. Das sehen auch die Briten. Manche zweifeln, wenn das jetzt vorbei ist, werdet ihr wieder zu Business as usual zurückkehren. Weil wir nun in den letzten Jahren mit einer merkantilistischen Außenpolitik, also Geschäfte machen, Geld verdienen, deutsche Sonderwege, Gazprom, Energie, Nord Stream 2, die Bundeswehr nicht einsatzfähig machen, das hat sich tief eingegraben. Also es bleiben Zweifel, ist das dauerhaft? Das sage ich denen immer. Ja, es ist dauerhaft. Und dann kommt der zweite Teil, den Sie auch sehen. Das ist noch keine europäische Sicherheitsarchitektur. Wir haben keinen Plan. Wie kommt dieser Krieg zu Ende? Und vor allen Dingen, was ist unsere Sicherheitspolitik für Europa am Tag nach dem Krieg? Vor allem mit Letzterem erkenne ich nicht, dass irgendwo verantwortlich Vorbereitungen getroffen werden und die nötigen Kapazitäten dafür entwickelt werden.
Dabei sind wir ja, okay, in der EU geschiedene Leute, aber in der NATO sind wir natürlich immer noch verbunden.
Genau.
Sehen Sie auch dort keine Ideen für die Zeit, wann auch immer sie kommt, nach einem Waffenstillstand?
Nein, auch wir sind dafür nicht vorbereitet. Dabei ist eigentlich relativ klar, wie von NATO-Seite aus die Tendenz sich entwickeln wird. Die Tendenz wird ganz eindeutig sein, und das wird man im nächsten Jahr, nämlich im Präsidentschaftswahlkampfjahr der USA, immer deutlicher sehen. Für die USA ist klar, das wird kein dauerhaftes Engagement in dieser Größenordnung sein. Die USA werden nicht zurückkehren in die Rolle, die sie im Kalten Krieg ausgeübt haben. Das ist nicht zu erwarten. Also steht fest, dass die Europäer viel stärker an diese Stelle von Sicherheitsgewährleistern treten müssen. Das ist aber allein schon auch eine Frage von Kapazitäten. Dafür braucht man militärische Fähigkeiten. Dafür braucht man auch einen politischen Willen und eine Koordination in Europa. Die NATO ist dafür ganz entscheidend. Aber diese strategischen Fragen sind noch nicht auf der Tagesordnung. Und sie sind es vor allen Dingen auch deshalb nicht, weil es mal ausnahmsweise etwas ist, die durch die Europäer beantwortet werden müssen. Das können ja nicht die Amerikaner für die Europäer machen. Die Amerikaner fangen an, deutlicher zu machen, in der Republikanischen Partei unüberhörbar, dass dieses Engagement nun alsbald wieder auf die Europäer übertragen werden muss.
Wäre denn nun, ketzerischer Gedanke, der Brexit, dieser Begriff, der in Charles' Rede überhaupt nicht fiel, wäre das die Chance für Deutschland gewesen, seine Rolle in Europa so zu definieren, dass es angesichts solcher Krisen Führung übernehmen könnte?
Ja, der Krieg ist so schrecklich, aber er hätte genau diese Chance beinhaltet. Ich weiß nicht, ob sie noch ein bisschen da ist, aber sie war da. Nur durch Deutschland zu aktivieren, in der Abwehr des Krieges durch Unterstützung der Ukraine, militärische, frühzeitige, entschiedene, Ost und West in Europa zusammenzubringen, die Polen und die Franzosen und andere zusammenzubringen, ein europäisches Momentum zu erzeugen, dass Europa sich durch die Unterstützung der Ukraine wehrt gegen die Wiedereinführung des Krieges in Europa. So wie wir das Europa im Inneren, den Binnenmarkt, geschaffen haben, hatte das Potenzial, ein Geburtsmoment des Europa nach außen, des Sicherheitseuropa zu sein. Und das ist, so liegen die Karten, etwas, was durch Deutschland zu aktivieren ist, durch kein anderes Land. Das muss man sich einfach klar machen. Das ist nicht Größenwahn, sondern so ist die Lage. Und das ist versäumt worden durch die Regierung, durch Deutschland, durch den Bundeskanzler. Und statt das europäische Momentum zu erzeugen, ist in ganz Mittel- und Osteuropa und im Baltikum tiefe Enttäuschung über Deutschland entstanden, dass genau dies und diese Führung und diese Aktivität nicht erfolgt ist.
Glauben Sie denn, wenn die Briten in der EU geblieben wären, dass wir uns vielleicht anders organisiert hätten angesichts dieser Bedrohung?
Die Briten haben ja genau in diesem Bereich ein großes Potenzial einzubringen. Das war auch nie der Bereich, der irgendwie den Brexit mit motiviert hat in britischen Augen. Da haben sie nur gesagt, dafür haben wir ja die NATO, darum brauchen wir die Europäische Union für Sicherheit nicht. Aber wenn man sich die Briten noch in der EU vorstellt, in dieser Situation, dann wäre das eine stärkere, entschiedenere, außenpolitischere Europäische Union gewesen. Das glaube ich schon. Oder Europäische Union will ich gar nicht sagen, sondern ein europäisches Wirken in dieser Frage, gemeinsames Wirken zwischen Staaten in dieser Frage. Und wenn man sich mal, eben habe ich gesagt, Polen, Frankreich, Großbritannien, Deutschland als konzertiert arbeitende Unterstützer der Ukrainer vorstellt. Das wäre schon ein Pfund.
Also Sie vermissen die Briten auf jeden Fall in Europa?
Ja, ich habe das immer für einen irrationalen Akt gehalten, für einen Akt, der verzweifelten Identitätssuche für ein Erfolgsprodukt von Demagogie zum Schaden der Briten und Europas. Ich meine, die Briten, der wirtschaftliche Schaden ist unübersehbar. Und jetzt die neuen Aktivitäten überall bilateralen Anschluss zu finden, sind doch, also wenn man es vergleicht mit dem, was sie hatten und auch heute noch haben könnten, Teil einer Gemeinschaft zu sein, natürlich ein schwaches Substitut. Bei allem Schönen, was jetzt stattfindet, aber es ist natürlich ein schwaches Substitut dafür, Teil einer Gemeinschaft zu sein.
Herr Röttgen, und trotzdem, Sie pflegen die Verbindungen nach Großbritannien weiterhin. Sie sind zivilgesellschaftlich engagiert. Sie haben den Briten während der Brexit-Krise in der BBC und anderswo regelmäßig erklärt, wie die deutschen und europäischen Positionen sind. Wie nehmen Sie Großbritannien heute nach den Brexit-Verwerfungen und auch nach dem Tod der Queen wahr? Ist das ein anderes Land als noch 2020?
Meine Beobachtung ist, dass es jetzt einige Jahre der Turbulenzen gegeben hat. Es hat also in kürzester Zeit mehrere Premierminister gegeben. Der Tod der Queen, die Pandemie, der Brexit, die wirtschaftlichen Folgen des Brexit und der Pandemie. Es kehrt nach meiner Beobachtung jetzt mit der Amtsübernahme von Rishi Sunak als Premierminister eine Form von Beruhigung ein, aus meiner Sicht. Der Übergang von Queen Elizabeth II. Zu King Charles III. Ist gut gelungen. Das war auch möglicherweise ja ein Gefahrenpunkt für die Monarchie, dass es ein Akzeptanzbruch oder Riss mindestens gibt, das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht der Fall. Wirtschaftlich steht das Land sehr, sehr unter Druck wegen der Doppelbelastungen Pandemie und Brexit, die schwer drücken. Aber es sortiert sich langsam wieder. Wie gesagt, Ruhe und Vernunft kehren ein. Auch die Labour Party war unter Jeremy Corbyn sozusagen ideologisch, etwas flapsig gesagt, aus unserer Sicht leicht verrückt geprägt, ist unter Keir Starmer jetzt in die Mitte gerückt. Sie liegt 20 Prozentpunkte vor den Tories. Die Klage, die man in Großbritannien über Keir Starmer übt, ist, er sei zu langweilig und nicht unterhaltsam genug. So nach deutschen Standards gemessen würde das nicht auffallen. Und das Land muss sich jetzt neu orientieren. Das sieht man auch, was die bilateralen Beziehungen anbelangt. Und da bleibt ein Wesenszug dieses Brexit. Großbritannien ist eben in dieser außenpolitischen Neuorientierung sicherlich Teil der NATO und so weiter. Aber es ist eben doch ein Land. Es ist ein Land und ist schwächer geworden, auch ja, mehr allein als Großbritannien sein könnte. Und das ist in dieser Zeit geopolitischer Verwerfungen, des Großkonfliktes, etwas, was zur strukturellen Schwäche Großbritanniens beiträgt. Und das schwelt auch immer noch. Es ist zu einer gewissen Ruhe gekommen. Man versucht damit klarzukommen, aber es schwelt immer noch und es ist noch nicht ausgestanden.
Und trotzdem macht man sich schon an die Neugestaltung oder Neuauflage bilateraler Beziehungen. König Charles hat im Bundestag gesagt, ich zitiere, die lange und besondere Geschichte unserer Länder enthält noch viele ungeschriebene Kapitel. Welche Überschriften würden Ihnen, Herr Röttgen, für diese Kapitel oder einige dieser Kapitel einfallen?
Sicherheit in Europa, das ist, glaube ich, ein wirklich großes Kapitel. Neugestaltung der Wirtschaft durch erneuerbare Energien, Offenheit in der Welt und Eintreten für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und Freiheit und Freundschaft, Verbindung, Interesse, Neugier zwischen Menschen.
On this note, vielen Dank, Herr Dr. Röttgen.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Die Nachlese des Deutschlandbesuchs von König Charles III. Mit dem Außenpolitiker und Großbritannien-Kenner Norbert Röttgen von der CDU finden Sie auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.